Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp.dw. Die besten Podcasts der Welt.
Hallo, liebe Hörer des Frankfurter Kranzes. Hier ist Britt-Marie und bevor ihr die aktuelle Episode hört, muss ich ein paar Dinge vorausschicken. Zum einen ist es so, dass die Episode, die ihr jetzt hören werdet, bereits im Mai aufgenommen wurde, ungefähr eine Woche nach dem Eurovision Song Contest. Und dann lag sie eine ganze Weile bei mir auf Halde, weil es Probleme gab mit der Technik und ich hoffe, dass es jetzt endlich gelöst. Also ihr hört wahrscheinlich auch den Qualitätsunterschied zwischen dieser kleinen Aufnahme und dann der eigentlichen Folgenaufnahme. Zwei Folgen wird es noch mit der alten Technik geben und dann hoffentlich wird das Ganze ein bisschen besser werden. Wir kämpfen ja immer mit der Technik. Das ist ja eigentlich das Einzige, was mir an diesem Podcast regelmäßig Kopfzerbrechen bereitet. Aber wir kriegen das hin. Yay! Und wenn ihr dabei geblieben seid und uns trotzdem zuhört, dann freuen wir uns natürlich umso mehr. Dies zur Erklärung, warum jetzt in der Folge auch einige News drin sind, die vielleicht schon ein bisschen älter sind. Wir dachten uns aber, dass es schade wäre, die Aufnahme zu den Akten zu legen und dass ihr euch vielleicht trotzdem freut, sie zu hören. Gleichzeitig muss ich auch noch vorausschicken, dass dies eine, ja, etwas ungeplante Aufnahme war. Wir haben uns da überhaupt nicht groß vorbereitet, sondern sind wirklich einfach zusammengekommen und haben ein bisschen miteinander gequatscht über die Themen und Dinge, die uns zu dem Zeitpunkt interessiert haben. Das führte dazu, dass ich Eva dazu gezwungen habe, mit mir über den ESC zu sprechen, von dem ja eigentlich nur ich Fan bin. Und die arme Eva an dem Abend auch total erkältet war. Und ja, wir deswegen auch einfach ein bisschen unvorbereitet in die Sache reingegangen sind. Denn auf der einen Seite gab es die Zeit nicht, alles vorzubereiten, weil wir eben ein bisschen krankheitsgeschlagen und gestresst waren. Auf der anderen Seite wollten wir euch aber auch nicht sitzen lassen ohne Folge. Und jetzt im Nachhinein hat es ja dann doch ein bisschen gedauert, bis sie rausgekommen ist. Das heißt, diese Folge, die jetzt eben kommt, hat ein paar Geschichten drin, die ja schon ein bisschen her sind. Gleichzeitig ist jetzt aber im Moment ja auch Sommerpause. Es gibt eigentlich keine großen Neuigkeiten aus den Königshäusern und von den meisten Celebrities. Und deswegen ist das, worüber wir jetzt diskutieren, auch immer noch aktuell. Vor allen Dingen zum Beispiel auch diese ganze Geschichte mit Martha Louise und ihrem Schamanen, über die wir uns unterhalten, die ist immer noch groß in den Medien in Norwegen und der Shitstorm geht weiter. Also vielleicht muss man auch einfach nur lange genug mit den Neuigkeiten warten und dann werden sie wieder aktuell. Dies als kleine Info für euch im Vorhinein und jetzt ganz viel Spaß mit der neuen / alten Episode.
Eva.
Und wir haben heute mal so ein, ja, ungeplantes Potpourri vor, denn wir haben irgendwie nicht so wirklich richtig geplant, aber trotzdem natürlich eine ganze Menge zu sagen. Deswegen bekommt ihr heute mal ein bisschen, ja, eine kleine Zwischenfolge. Genau, eine kleine Zwischenfolge mit ganz vielen verschiedenen Dingen, die uns irgendwie unter den Nägeln brennen.
Genau.
Möchtest du anfangen?
Ja, gerne. Und zwar ist das beim letzten Mal, als wir über Master Archie, ich möchte ihn nur noch Master Archie nennen, ehrlich gesagt.
Irgendwer, oh Gott, ja, Celebici, unser geliebter Lieblingsblog, nennt ihn jetzt nur noch Private Archie, was ich auch sehr, sehr geil finde. Das finde ich großartig.
Ja, aber weißt du, ich bin ja from the continent. Und für mich ist es einfach, ist es der Master, weißt du, Master Archie, der kleine Lord. Als der geboren wurde, beziehungsweise als wir drüber gesprochen haben, erst dann ist es ja wirklich passiert, wenn wir drüber gesprochen haben,
eben,
sind wir gar nicht drauf eingegangen, dass natürlich auch noch andere Babys an dem Tag geboren worden sind.
Also das sehr, sehr viele. Die spielen keine Rolle. Scheiß auf die anderen, ja, Babys. Außer es ist dein eigenes.
Außer es ist das eigene, genau. Aber es ist noch ein anderes Prominentenbaby, so kann man vielleicht sagen, auf die Welt gekommen.
Ja.
Und zwar das Kind von Amy Schumer, die gefühlt auch schon ewig schwanger war. Und
ja, ich hatte auch das Gefühl, die ist 2 Jahre schwanger.
Ja, absolut, ne? Und naja, sie hat also wirklich es geschafft, genau am gleichen Tag wie Meghan Markle oder Duchess Markle, das ihr Kind auf die Welt zu bringen, und hat natürlich keine Sau interessiert, ne? Also das war selbst Gala Bunte so unter ferner liefen, ach ja, und übrigens da so, ne? Was, glaube ich, Amy Schumer ganz recht sein dürfte. Ich meine, jeder, der Öffentlichkeit Arbeit für sie macht, wird natürlich geschrien haben, oh nein, Hilfe. Aber so ganz privat, denke ich mal, ist das den Eltern sicherlich recht so. Aber was ich nur sagen wollte, ist, sie hat einen sehr lustigen Instagram-Account,
ja,
auf dem man das auch so ein bisschen verfolgen kann. Ich hätte jetzt nicht so wie sie das Kind immer so knallhart gezeigt, aber das ist ihre Entscheidung. Aber sie zeigt vor allen Dingen, was ich ganz cool finde, ja, wie es denn halt wirklich ist, ne? Also, oder wirklicher ist als das, was Harry und Meghan da gezeigt haben, was die beiden ja auch sicherlich nicht ganz freiwillig so getan haben, gleich da hier 3 Tage nach der Bindung vor die Meute zu treten. Aber Amy Schumer zeigt dann halt auch wirklich mal irgendwie sich unfrisiert und total fertig. Und also du siehst, sie ist glücklich, aber mein Gott, schlafen wäre bestimmt auch eine coole Idee. das ist halt echt ganz cool, dass man das bei ihr so sieht. Also geht mal auf den Instagram-Account von Amy Schumer. Sehr cool, und sie ist sowieso eine lustige Frau.
Also ich muss ja sagen, mich verbindet eine Hassliebe mit Amy Schumer. Ich fand sie am Anfang klasse und dann hat sie so ein paar Sachen gebracht, wo ich dachte, oh, so eine, die ist so richtig mediengeil. Und das ist auch immer das, was, das ist auch das Gefühl, das ich habe, wenn ich so mir mal den Instagram-Account anschaue und so. Auf der einen Seite denke ich, yeah, power to you, gut für dich, dass du die Dinge mal so zeigst, wie sie sind und nicht irgendwie immer so den schönen Schein verhältst. Auf der anderen Seite, die reißt ja alles ins Rampenlicht, was irgendwie nur geht.
Ja.
Und das finde ich einfach nur super unsympathisch. Also da tue ich mich sehr, sehr schwer.
Ja, ja. Nee, also ich habe mich da auf das Positive fokussiert sozusagen.
Sehr gut.
Und ich ich fand es einfach ganz cool, weil du hast so viel, gerade auf Instagram, es ist so eine... Oh, es ist so ein Elend, das ist immer alles nur perfekt und das ist jenes und die Babys, die machen nie die Windeln voll, ne, und die Muttis
sind immer total toll gestylt mit ihrem Latte Macchiato
und sonst wie, und hey, Wochenbett, was ist das, ja, aus der Perspektive finde ich es cool, wie gesagt, ich hätte das Kind jetzt, und das alles auch nicht so in die Öffentlichkeit gezogen, aber ich befürchte für, wie soll ich sagen, solche Leute gelten halt auch andere Regeln, also die verkaufen sich dann halt auch.
Ja, 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 ja. Übrigens, um nochmal zurückzukommen auf Meghan und Harry und Archie, eine Sache hatte ich letztes Mal vergessen zu erwähnen, die ich noch ganz spannend fand, was aber jetzt noch nicht wirklich diskutiert wurde, weil ich glaube, man sich so hundertprozentig sicher ist. Aber Meghan ist ja theoretisch noch amerikanische Staatsbürgerin, was bedeutet, dass Archie beide Staatsbürgerschaften hat. Der ist Amerikaner und Brite.
Das heißt, also er hat die Staatsbürgerschaft Großbritanniens und die der Kolonie der Vereinigten Staaten.
Oh mein Gott, alle Briten werden uns jetzt lieben. Ja, genau.
Das heißt also das heißt eigentlich,
alles abgedeckt.
Ein Mitglied der britischen Königsfamilie könnte theoretisch Präsident der Vereinigten Staaten werden und somit die USA wieder zurück ins Heimatland holen?
Ich glaube, theoretisch ja, aber hatten wir nicht schon er ist nicht in USA geboren, Diskussion mit Barack Obama? Also bei Archie wissen wir es definitiv, dass der nicht in USA geboren ist. Also auf jeden Fall, ich finde es total lustig, weil es bisher immer so war, wenn zum Beispiel Leute eingeheiratet haben in die Familien oder so, gerade auch bei den ganzen Prinzessinnen. Also ich meine, wenn man sich hier Maxima anguckt, der Niederlande, oder auch Mary in Dänemark und so weiter, die mussten ja alle ihre Staatsbürgerschaft abgeben und entsprechend dann eben Däne oder Niederländer werden. Ich meine, gut, die haben auch eine andere Position. Die sind in dem Fall ja zukünftige Königin in Anführungszeichen. Da können die keine 2 Staatsbürgerschaften haben. Aber allein die Tatsache, dass es hier theoretisch so ist, finde ich schon mal was ganz Außergewöhnliches für ein Königshaus. Das ist eigentlich nicht üblich.
Ja, es ist aber so, dass sie schon einen Antrag auf Staatsbürgerschaft gestellt hat, nur es ist ein langwieriger Prozess. Also ich habe da tatsächlich mal...
Wir lassen hier nicht alle rein.
Richtig, ganz genau. Das haben wir ja beim Brexit jetzt auch gemerkt, wie da die Stimmung ist.
Aber wir schmeißen uns alle raus, na super.
Und da wird wohl auch ganz bewusst dann kein...
Ja, nicht drüber geredet, ja.
Ja, oder beziehungsweise keine Ausnahme gemacht. Also sie muss durch das ganze Prozedere auch so gehen, wie die anderen auch. Sicherlich wird es etwas angenehmer sein, als wenn du Einwanderer aus XY bist und versuchst, die britische Staatsbürgerschaft zu bekommen. Da hat sie, glaube ich, gewisse Vorteile. Man kennt, wen man kennt. Aber nichtsdestotrotz, da muss sie auch durch. Und deswegen ist sie, glaube ich, noch Amerikanerin. Also das wird eine Frage der Zeit sein. Und dann ist sie auch hoffentlich Britin.
Übrigens wissen wir jetzt auch, dass das Kind definitiv im Krankenhaus geboren worden ist.
Ja.
Denn sie hatten ja die offizielle Geburtsurkunde noch nicht bekannt gegeben. Die ist jetzt in den Medien gekommen, beziehungsweise veröffentlicht worden offiziell. Das kann bis zu einem Jahr nach der Geburt wohl noch irgendwie veröffentlicht werden. Und die haben es halt jetzt gemacht. Und schon ging der Shitstorm wieder los. Also es geht mir echt auf den Keks mit dieser Negativkampagne, die gefahren wird, vor allen Dingen in Großbritannien. Denn, also, es muss halt eingetragen werden auf der Geburtsurkunde, wer die Eltern sind und was für Berufe sie haben, etc. Und dann hat dann Harry, der das ja offiziell ausfüllen muss wohl, warum auch immer das Harry ausfüllen muss, aber gut, hat dann bei offiziellem Beruf, bei Meghan reingeschrieben, Princess of the United Kingdom. Und alle so, oh mein Gott, sie ist Prinzessin, oh mein Gott, of United Kingdom. Also alle haben irgendwie voll die Krise gekriegt. Und genau die gleiche Diskussion hatten wir schon bei den Cambridges, als damals, oder als, was heißt damals, also die hat ja jetzt erst gerade das Kind wieder gekriegt gehabt, als Kate die Kinder bekommen hat, da war es nämlich genauso, dass auch William genau das gleiche reingeschrieben hatte bei Beruf, nämlich Princess of the United Kingdom. Es ist offensichtlich so, dass das eben ein Standardtitel ist, den die Frauen von denen grundsätzlich eben haben. Und theoretisch sind sie tatsächlich auch, also können sie auch so verkauft werden als Princess of the United Kingdom, denn sie sind Frauen von Prinzen, also sind sie automatisch in Anführungszeichen, zumindest titelweise auch Prinzessinnen. Und sie haben sich aber dafür entschieden, eben anders in der Öffentlichkeit aufzutreten. In Megans Fall ist sie eben Duchess of Sussex. Also das ist eigentlich der Titel, mit dem sie in der Öffentlichkeit auftritt und mit dem sie vermarktet wird. Und dass jetzt in der Geburtsurkunde eben Princess of the United Kingdom stand, das war ein Riesenskandal und alle haben sich eben fürchterlich aufgeregt. Und ja, das nur nochmal als Erwähnung. Und auch nochmal zu Meghan und Harry. Sie hatten ja jetzt auch ihren einjährigen Hochzeitstag.
Ganz genau, und haben sehr, sehr schöne Bilder nochmal veröffentlicht. Also das war sehr, sehr schön. Wobei man sagen muss, es war ja auch echt viel Rummel, ne? Also jetzt ums Königshaus. Es gab nochmal eine Hochzeit auf Windsor.
Eine von den unwichtigeren Windsors hat geheiratet, ja.
Die hat geheiratet und dann hat Kate ihren eigenen Garten auf der Chelsea Flower Show.
Okay, dürfen wir bitte mal uns darüber unterhalten, dass Kate das hässlichste Kleid der Welt getragen hat? Auf der Chelsea Flower Show. Und zwar nicht dieses rosa Ensemble, sondern dieses komische Hippie-Musterkleid da.
Von Meine kleine Farm?
Richtig. Ja, genau. Das ist wirklich. Oh. Also, das hat sie natürlich also gewählt, weil da Blumenmuster drauf war, aber oh Gott.
Es sieht aus, also die könnte auch auf, weißt du, Go West im Trek irgendwie, in irgendeiner Wagenburg da irgendwo den Kaffee kochen. Also ja, es.
Ich hätte auch nie gedacht, dass die Queen, mit der zusammen sie das gemacht hat, und das war ja schön, dass man die beiden mal wieder zusammen auf dem Termin hatte, das ist ja auch nicht so oft, ich hätte nie gedacht, dass ich einmal sagen würde, dass die Queen im Direktvergleich zu den jungen Royals sie modisch ausgestochen hat. Die ja. hatte so ein apfelgrün, neon-touchiges Mäntelkleidchen an. Wie, also der Schnitt ist ja immer der gleiche, schon seit Jahrzehnten. Das ist ja auch seit Jahrzehnten immer der gleiche Designer. Aber die Farbe war halt toll. Es war so richtig kräftig und jung und ja, also ja. tausendmal besser als Kate.
Ja, das war ziemlich bitter, muss man wirklich sagen. Aber dafür haben es die Kinder mal wieder rausgerissen. Man hat dann ja schon vorher Bilder veröffentlicht, wo die drei kleinen Prinzen bzw. die Prinzessin,
also die Kinder von Kate und William,
da eben durch den Garten getollt sind. Und das war wirklich süß. Also ich meine, die ziehen die ja immer an wie Kinder aus einem Enid-Blyton-Buch.
Ne? Ja, wobei, das gehört halt mit zur British Upper Class. Denn es gibt auch immer die Diskussion, es gab doch immer die Diskussion bei George von wegen, warum trägt er denn immer diese kurzen Hosen? Also, weißt du, dieses klassische, wie Enid Blyton, wie du schon sagst. Ja. Und aber in der britischen Upper Class ist es halt so, dass Kinder bis zu einem gewissen Alter eben diese kurzen Hosen tragen und das wird auch nicht geändert. Also das ist halt typisch Upper Class, ja. Davon haben wir keine Ahnung. Oder zumindest nicht so wirklich.
Genau. Nee, aber wie gesagt, also es sah halt so ein bisschen aus wie aus einer anderen Zeit irgendwie mit den Kids, die dann da als quasi die 5 Freunde, nur halt als 3, umgerannt sind. Aber es war wirklich süß, muss man wirklich sagen. Na, und das auch zur Diskussion von wegen, wer spielt hier wem den Thunder, wie man so schön sagt. Ne?
Ja, ja.
Das dann ja auch mal so von wegen, dann kam das nämlich wieder, als die Sussexes ihren ersten Hochzeitstag hatten, so, ja, mi, mi, mi. Und die wollen doch hier nur der Kate und alles klauen und ba, 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 die Aufmerksamkeit. Bullshit, es war genau andersrum. Ich meine, diese elenden Garten, nicht so schöner ist, aber... Das wurde jetzt so ausgewalzt, also ich weiß ja auch nicht. Ja.
Ich finde es auch nicht ganz so spannend, aber ich weiß, dass es zum Beispiel in meiner Timeline auf Twitter den einen oder anderen gibt, der gartenbegeistert ist und der sich für sowas echt begeistern kann. Und da ist dann zumindest doch eine Schnittmenge da.
Ja, nein, um Gottes Willen. Also ich meine, ich würde sehr viel dafür geben, diese Jessie Flower Show mal zu sehen. Das muss großartig sein. Nur, also wie es ausgewalzt wurde, da gibt es, glaube ich, andere Aktionen, die die Royals machen. Zum Beispiel zu ihre Aktivitäten da rund um das Thema geistige Gesundheit oder ähnliches. Die finde ich wesentlich wichtiger, als irgendwie da Blümchen zu arrangieren, bei aller Liebe.
William hatte ja jetzt einen Termin, apropos geistige Gesundheit, wo er sich mit Sportlern, Fußballern etc. zusammengesetzt hat und die sich eben über Depression und geistige Gesundheit und Druck im Alltag und im Beruf unterhalten haben und wo er auch relativ offen und frei erzählt hat, eben auch darüber, wie schwer ihn der Tod seiner Mutter getroffen hat und dass er danach Hilfe gebraucht hat. Also sehr überraschend und das natürlich auch absichtlich mit Leuten zusammen, die so ein klassisches in Anführungszeichen Machismo Männlichkeitsideal verkörpern, eben der Fußballer, der Sportler, der Rugbyplayer so, und die aber alle sehr eben auch davon erzählt haben, wie sie damit umgegangen sind. Und das war jetzt eine Stunde auf BBC, haben die das ausgestrahlt, und da muss ich auch sagen, das fand ich mal schön, weil ich glaube tatsächlich, dass sowas, wenn da klassische Vorbilder mit dabei sind, die vielleicht auch Jugendliche haben, gerade im Sport, dass sowas dann auch gehört wird und ankommt.
Ja, ja. Nee, also fand ich auch echt cool. Und wie gesagt, solche Dinge, die finde ich halt wirklich super, weil die anderen Sachen, das ist so wie ein Schiff taufen oder sonst was. Das ist so, machst du, ist schön, aber ja, okay. Ne? Es gibt andere Dinge, die die Welt, glaube ich, ein bisschen noch mehr bewegen. Also von daher, aber das war jetzt schon wieder sehr negativ. Also ganz toll alles. Ganz toll.
Andere Dinge, die die Welt bewegen oder mich bewegen, der Eurovision Song Contest vom Wochenende. Also, ich glaube, ich bin hier allein auf weiter Flur mit meiner Begeisterung dafür.
Ich schalte gleich mal auf Mute, ja?
Also, ich liebe den Eurovision Song Contest. Ich habe da echt Spaß dran und ich höre mir auch hier meine Eurovision Song Contest Podcasts an und freue mich da immer. Und dieses Jahr war es so, aber ich muss dazu auch sagen, natürlich mag ich die Songs und ich höre mir die auch gern an und ich höre natürlich auch, ob die Leute einen Ton versemmeln oder nicht oder ob sie besonders toll sind oder ob die Show besonders schön ist, aber obwohl es eigentlich ein Song-Contest ist, geht es mir in erster Linie eher darum, was haben sie an, wie präsentieren sie sich, gibt es eine Windmaschine und was ist das crazyste, verrückteste überhaupt an der Show? Und das fand ich dieses Jahr irgendwie auf der Ebene ein wenig enttäuschend.
Also du bist eher so der Klassiker, also das Haar muss wehen.
Ja, alle Windmaschinen zu mir.
So Power-Moves und irgendwie, weißt du, die Faust so geballt, um die Emotionen so richtig rauszulassen.
Also mehr so, naja, nicht ganz so kitschig, aber also ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen klassisch, kitsch und modern. Also es darf auch gern modern sein. Aber es gibt dann wieder so Sachen, die unfreiwillig komisch sind, wie zum Beispiel der Russe, der also technisch ganz großartig einen Auftritt auf die Bühne gebracht hat, so mit Regen, der runterkommt und so weiter und auch mit dem LED-Monitor sah ganz toll aus, aber er stand dann also in so einem Glaskasten und dann kam dann da der Regen runter und er hat dann so ganz dramatisch gegen die Scheibe geschaut, die Hand so an der Scheibe und das Problem an der Sache war, so, ja, ich weiß nicht, romantisch, dramatisch, was auch immer das inszeniert war, ich bin den Gedanken der Duschkabine einfach nicht losgeworden. Ja. Ich habe dann da gestanden und dachte, es sieht haargenau 1:1 aus, als steht er in der Duschkabine. Ja, und damit ist dann die Romantik dieses Auftritts auch wieder gegessen, ja. Naja.
Und was war dein Favorit? Also,
das fand ich ganz schwierig. Also ich fand Norwegen dieses Jahr gut, das haben mir gut gefallen. Die haben auch ein rappenden Joika dabei gehabt, dieser norwegische Gesang der Ureinwohner. Und ich mag Joik ja sehr, sehr gerne und habe da so einen, wie sagt man, Soft Spot in my heart. Mhm. Ich habe auch mal einen Joik-Kurs gemacht, als ich in Umeå studiert habe.
Okay, also man ist da mit offenen, man hat da offene Türen.
Ja, aber das Problem war, der hat abends mal die Töne versammelt, nichtsdestotrotz an dem Abend war es okay. Und irgendwer hatte dann noch kommentiert, ach, ich glaube, N hatte kommentiert, klingt wie klingonische Oper. Und ich so, ha, das ist Joiken, das ist super. Naja, also die Norweger mochte ich gerne, ich mochte Australien ganz gerne. Und ich hätte sehr geil gefunden, wenn Australien gewonnen hätte. Haben sie nicht, aber es wäre sehr geil gewesen, weil dann nämlich das volles Drama abgegangen wäre, von wegen, wo findet denn jetzt der ESC statt? Denn Australien ist halt, glaube ich, für viele Länder echt zu teuer, zu weit weg, zu lange Flüge etc. Naja, also Norwegen, Australien etc. gewonnen hat Duncan aus den Niederlanden mit seinem Song Arcade und es war okay. Also der hat so ein bisschen einen auf Coldplay gemacht, aber ganz alleine auf der Bühne mit dem Piano, ohne großes Shishi, ohne große Show oder so. Also das muss man sich halt auch erstmal trauen, ja, vor so vielen Millionen Leuten. Das muss man schon sagen, hat er gut gemacht. Ja, wäre nicht mein Favorit gewesen, aber hat halt gewonnen, es war okay.
Boah. Ja, also ich muss ja gestehen, ich habe irgendwie 4-5 Lieder gesehen. Den deutschen Beitrag habe ich ganz verpasst irgendwie, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die schon so früh anfangen. Mhm. Und ja, Norwegen habe ich noch gesehen, die fand ich auch ganz gut. Einfach vor allem, ich fand es cool, dass halt auch mal jemand, dass ein Land halt auch mal nicht nur zumindest auf Englisch singt. Also, weil ich finde es, na klar, die anderen Länder sollen das auch verstehen und alles, verstehe ich, ist alles gut. Aber ich finde es cool, wenn da jemand halt auch nochmal wirklich seine eigene Note reinbringt. Und das haben sie eben durch das Joiken gemacht und damit sich ja auch nochmal verneigt vor den Ureinwohnern. Von daher, das fand ich schon echt eine ganz coole Geschichte, auch wenn ich den Song jetzt, ja.
Also ganz ehrlich, es war halt klassischer 90er Jahre Eurovision Dance Pop. Ja, also da hätte auch Snap stehen können oder so, also ja.
Nichts gegen Snap, ne?
Nein, Snap war super und Snap ist qualitativ, glaube ich, auch echt besser. Nichtsdestotrotz, es war halt so dieses Euro-Trash-Dance-Ding.
Absolut.
Das, ja.
Ja, aber ganz ehrlich, geh neben dem ganzen Gejaule, dem Herzschmerz. Und,
ja.
Ist ja immer unsere Diskussion, ich bin immer für Wumms, ne? Es muss ein bisschen krachen und nicht immer nur dieses Rumgeseier. Von daher war das schon mal ganz okay. Und meine heimlichen Favoriten, ich weiß, du teilst es nicht.
Island, nein.
Also, man muss das differenzieren, man muss es wirklich differenzieren. Was diese Knallcharge sich danach geleistet haben mit Palästina und sowas.
Das haben sie sich aber auch schon davor geleistet, deswegen finde ich, die haben da im, also die haben halt da, man sagt immer, Politik hat im Eurovision Song Contest nichts zu suchen. Aber wenn es danach ginge, also wir hatten schon mehrere politische Songs auf der Bühne, die halt trotzdem auf die Bühne konnten, weil sie offiziell nicht politisch waren, aber jeder wusste, es geht irgendwie um bestimmte Dinge. Und genauso war das mit Island jetzt auch. Aber im Vorhinein haben die halt echt so rassistische Interviews gehalten, wo ich so dachte, Leute, also dafür gehört ihr abgestraft und eben nicht zum ESC geschickt.
Also da bin ich ja vollkommen unbeschwert, weil ich mich damit null beschäftigt habe. Ich habe halt nur irgendwie den Titel gesehen.
und die Outfits.
Und das fand ich schon wieder, dafür gibt es echt Bonuspunkte. Wer auf Isländisch singt oder in seiner Landessprache, kriegt bei mir immer Bonuspunkte. Und dann einfach so gegen diesen ganzen Herzschmerz und keiner hat mich lieb oder ich habe die Welt lieb, aber niemand sonst mich und bla bla, war das halt mal dieses Hass wird gewinnen. Ich fand das schon mal eine starke Message. Und ich meine, der Auftritt war komplett gaga, auf sowas stehe ich ja auch. Aber ja, wie gesagt, also ich war da vollkommen befreit von irgendwelcher Vorkenntnis, was die Boys da irgendwie abgezogen haben. Und wenn man dann halt auch sieht, dass der eine von denen ja wohl auch der Sohn vom isländischen Botschafter ist, also man darf dann auch eine gewisse politische Bildung voraussetzen.
Naja, also Island ist ja, sorry, aber Island ist ein einziger großer Insights-Club. Also die sind da ja alle irgendwie miteinander verwandt und der Sohn vom Botschafter zu sein ist, glaube ich, dann nicht so ein, also sagen wir mal so, jeder Dritte ist der Sohn vom Botschafter, so sinngemäß.
Ja, nee, aber ich meine, also du darfst ein gewisses politisches Wissen voraussetzen oder auch eine gewisse politische Feinfühligkeit, das zumindest. Ja, die war hier nicht ganz gegeben und von daher ja dann auch, wie gesagt, nicht gewonnen, alles gut und so weiter. Aber wie gesagt, die haben wenigstens mal ein bisschen Wumms reingebracht in diese Geschichte. Apropos Wumms, Madonna.
Können wir bitte, bevor wir uns über Madonna unterhalten, weil da habe ich echt noch ein bisschen was zu sagen, können wir bitte noch mal zwei Takte über Schweden reden, weil wir beide sind ja heimliche Schweden-Fans grundsätzlich. Und was sagen wir denn zu Schweden? Hast du den Auftritt gesehen?
Ich habe immer an Dr. Alban gedacht.
Aber wir hatten aber einen singenden Zahnarzt dabei. Das war, ach, ich weiß gar nicht, für welches Land das war. Das war der im weißen Anzug.
War das nicht der Schwede?
Der Schwede war der, das war John mit den Mamas im Hintergrund, die er so ein bisschen auf Gospel gemacht hat. Und,
ach so, Verzeihung, tut mir leid.
Ja, und der hatte vier, und also sagen wir es mal so, wenn ich finde, dass das Beste an dem John Lundvik-Auftritt für Schweden die Background-Sänger sind, dann können wir ungefähr abschätzen, wie ich das fand. Also, er hat es schon gut gemacht, aber mein absolutes Highlight waren die Background-Sänger. Der hat einen auf Gospel gemacht und hatte sich eben die nennt er immer seine Mamas, hat vier so stämmige, schwarze, soulvolle, wirklich wie es Klischee halt, Gospel-Sängerinnen aus USA geholt. Und die haben halt echt ein bisschen Power auf die Bühne gebracht. Das hat Spaß gemacht einfach.
Cool. Ja, also wie gesagt, ich dachte irgendwie, aber das...
Nein, der singende Zahnarzt, um Gottes Willen. Ich meine, ich musste aber auch an Dr. Alban denken. Ich habe das Gefühl, die sind alle irgendwie Zahnärzte, oder? Also es gibt sehr viele Zahnärzte im Eurovision Song Contest Zirkus.
Ja, weil da war einer. Den habe ich nämlich gesehen.
Ja, ja.
Und übrigens, irgendwann war es mir zu viel Gejaule und dann habe ich halt umgeschaltet auf, ich glaube, auf ProSieben kam John Wick. Ein bisschen Geknalle und Gewalt.
Das ich. Übrigens, ich habe einen sehr, sehr tollen Dialog per WhatsApp mit einer Bekannten gehalten. Und zwar, Italien hat ja einen auf ich bin ich schäme mich nicht dafür, sondern hier, ich setze mich durch und bla und blub und genderfluent und was nicht alles gemacht. Und der hatte dann halt eben auch zwei Tänzerinnen, unter anderem auch eine sehr, sehr, also was heißt sehr, aber eine dicke Ballerina. Und die dann eingeführt wurde und indem sie mehrere Pirouetten gedreht hat, wo ich dachte, wow, ja, also super. Und dann habe ich so zu meiner Bekannten geschrieben, ich so, dicke Ballerina, Ausrufezeichen, 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 1000 Herzchen. Und dann kam dann zurück, ja, die Pirouetten sind krass. Und ich so, ja, ich könnte das nicht. Und dann meinte meine Bekannte, ja, sie hätte halt irgendwie eigentlich zu kaputte Füße. Und daran wird es dann scheitern. Und ich noch so, an den kaputten Füßen wird es scheitern. Das würde bei mir schon an der grundsätzlichen Koordination scheitern, ja. Also, und dann kam dann zurück, man müsste halt üben. Und ich finde diesen Kommentar so geil. Ich so, man müsste halt üben, dann wird bei mir jedes Üben verloren sein. Ich müsste schon mal üben, überhaupt mal auf die Zehenspitzen zu kommen, weißt du? Also,
ich wollte gerade sagen, also da ist es, glaube ich, nicht nur mit Üben getan. Mhm.
Aber das ist so bezeichnet. Auch zum Beispiel, ich habe das zusammen mit einer Bekannten gesehen und ich guckte so und dann trat Aserbaidschan auf und ich so, oh, ich mag diese Weste. Und meine Bekannte so, die Weste? Ich mag das Lied. Und das trifft genau das, wie wir den ESC geguckt haben. Ich immer, oh Gott, Windmaschine, oh Gott, Kostüm, oh Gott, Make-up, oh Gott, Background-Sänger. Und die anderen um mich rum immer so, hoch, das Lied ist ja so und so, die Musik ist so und so. Also bei mir spielten da andere Dinge eine etwas größere Rolle.
Ja, um nochmal auf Madonna zu kommen.
Ja, genau. Ja, also Madonna hatte ja den Pausenauftritt und also... Ich fand die Kostüme geil, minus die Augenklappe. Also die Augenklappe war mir bei ihr ein bisschen zu viel. Aber so grundsätzlich fand ich die Kostüme schon sehr cool. Ich meine, sie waren halt auch gut. Jeder war auch kurz da und hat drei Worte gesagt von wegen Yay, Freund, ESC, super, klasse. Ja, naja, und ich wusste, dass Madonna, oder man wusste ja, dass Madonna live nicht so super ist, ja. Und man wusste auch, sie singt. Also, ich wusste, sie singt, als wenn sie in eine Gießkanne singt. Also immer so ein bisschen blechern und nicht immer besonders richtig und so. Also man wusste, live ist sie nicht so gut. Aber ich habe mir mehr erwartet. Ich war wirklich, wirklich enttäuscht. Die Frau hat wirklich richtig schief gesungen. Und das mehrfach am Stück. Also das war nicht mal ein oder zwei schiefe Töne, sondern die hat halt zum und Jubiläum...
Konstante Leistung.
Ja, naja. Also es war wirklich, es war wirklich schrecklich. Und das Problem ist natürlich beim ESC, also ich bin immer davon ausgegangen, habe gesagt, ja, als großer Künstler, der da hinkommt, als Pausenact, der kann eigentlich nur gewinnen, ja. Wenn wir uns anschauen, Justin Timberlake ist ja auch vor einigen Jahren aufgetreten und der wird sich wahrscheinlich gedacht haben, okay, ich kenne es zwar nicht, aber wenn du irgendwie 5% der Millionen, die sich das hier an den Bildschirmen in ganz Europa angucken, wenn nur 5% von denen meinen Song runterlädt, dann habe ich schon gewonnen, ja. Und der hat auch einen super Auftritt hingelegt und das war richtig klasse und das Gleiche hatte ich mir von Madonna erwartet. Und Madonna wiederum fand ich wirklich ganz ganz, ganz schlimm. Also es war ein ganz schlimmer Auftritt, richtig schief und enttäuschend. Und dann denke ich mir, gut, da kannst du dann als Superstar also aber auch tatsächlich verlieren. Ja?
Ja. Ja.
Also das war wirklich schrecklich. Und gut, in den USA wird es keine Rolle spielen. Das ist wenigstens das einzig Positive, weil auf dem Heimatmarkt kennt keine Sau das den ESC. Aber in Europa, also nee. Also es war echt, es ja, hat viel von dem Asche, Glamour, ne? Und dem Flair von Madonna weggenommen für mich.
Ja, vor allem, wenn du dir überlegst, mit wie viel Asche die da eingekauft worden ist.
Dafür kriegt die eine Million. Ja, eine Million, das weiß man. Die hat eine Million bekommen. Und ich denke mir nur so, ich habe dann hinterher einen Artikel gelesen von einem, der sich mit Singen so ein bisschen besser auskennt, der dann schrieb, nein, Madonna hat nicht falsch gesungen, es fehlte nur die Stütze. Und dann habe ich halt diese, die Stütze? Und er so, also offensichtlich atemtechnikmäßig kann man sich ja irgendwie, kann man das doch so unterstützen und so. Und er meinte, wenn die Stütze fehlt beim Singen, dann ist man immer haarscharf unter den Tönen ein Stück.
Okay.
Und das war auch so. Also selbst ich als Laie, wir haben da gesessen, ich meinte, die ist doch unter den Tönen. Also das hat man schon tatsächlich auch gehört. Und dann meinte er so, ja, und wenn man sich aber richtig ordentlich warm singt, dann passiert sowas nicht. Und das ist aber dann immer schwierig, wenn du so große Veranstaltungen hast, sich dann warm zu singen, weil man kann ja dann nicht einfach mal irgendwo hingehen und sich ordentlich warm singen und dann direkt auf die Bühne, sondern man muss dann warten und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir aber nur gedacht, Junge, erstens hat die Frau seit 40 Jahren Bühnenerfahrung, ja? Das heißt, die sollte in der Lage sein, ihre Vorbühnenroutine so zu koordinieren, dass sie das hinbekommt, sich ordentlich warm zu singen. Und zweitens kriegt sie eine Million. Da erwarte ich von jemandem, dass er sich ordentlich warm singt. Ja, also
ich denke auch. Also das ist keine überzogene Anforderung. Ja,
ja. Und das klingt jetzt wie voll die Hasstirade auf Madonna. Und ich finde Madonna ja grundsätzlich auch gut. Aber also das war nix.
Ja, ja. Also ich glaube aber, also ich meine, ja, jeder hat mal einen schlechten Tag, auch wenn er dafür eine Million bekommt. Aber ich glaube, wenn, dann dürfte sie sich in den Hintern beißen, weil ich meine, das war halt wirklich eine Chance, sich den Europäern zu präsentieren. Und ich meine, es gibt ja auch gewisse Überschneidungen in der Zielgruppe.
Ja!
Wenn ich das mal so sagen darf, ja. Also ich meine, die Gay-Community ist sehr treu dem ESC ergeben, wenn man das, was man da so mitbekommt. Und das Gleiche gilt ja auch für Madonna. Also da hat es echt versemmelt, einfach sich gut zu präsentieren, ja.
Ja, ja. Also mein persönliches Highlight, tatsächlich das ESC, und das klingt bitter, wenn ich das so sage, weil es sollte ja eigentlich ein Act sein. Mein persönliches Highlight war der Pausen-Act. Und zwar haben Conchita Wurst, die Siegerin von Österreich, Måns Zelmerlöw, der ehemalige Sieger aus Schweden, Eleni Furrera, die La Fuego-Sängerin, also und zweite von 2018, und Verka Serduszka, die zweite von Helsinki 2007, gegenseitig ihre Songs gesungen und sind damit aufgetreten. Das war schon mal sehr geil. Und große, große Liebe natürlich für Conchita Wurst, die ich sehr mag, aber auch sehr große Liebe für Verka Serduszka. Das ist diese Künstlerin, weißt du, wo immer, wenn du ESC-GIF googelst, ist es, glaube ich, immer das erste GIF, das auftaucht, die selber aussah wie eine Disco-Kugel mit diesem silbernen Outfit und diesem Sternhut auf dem Kopf, die immer so, genau, das ist die gewesen. Und die haben gegenseitig ihre Songs gesungen, das fand ich ganz schön, aber vor allen Dingen mein persönliches Highlight war, als die alle zusammen mit der ehemaligen ESC-Gewinnerin von 79 in Jerusalem den legendären Song Halleluja gesungen haben, mit dem Israel ja auch gewonnen hat damals. Und dann haben die alle zusammen Halleluja gesungen und standen so nebeneinander und es war toll, es war so, so toll. Also das war mein persönliches Highlight des Abends und ja, also das war schon lustig.
Ja, ich habe das Bild gesehen und dachte nur, oh mein
das
Gott.
Das war toll! Super, super, super.
Wenn das Aliens sehen, ich weiß nicht.
Also die besten Outfits. Ich meine, die La Fuego-Sängerin, die hatte so ein, man sieht auf dem Bild nur so rosa Federn, aber unten drunter hatte die so ein Bodysuit an, wo so Sterne auf die Brust und auf den Schambereich geklebt waren, was wirklich, wirklich das hässlichste Kostüm der Welt war. Also das kann noch so eng anliegen, aber das war wirklich richtig hässlich. Was auch sehr schön war, Verka Serduszka, also die Disco-Kugel, hat Nettas Siegersong von letztem Jahr gesungen, also Toy. Das war auch sehr toll, es war großartig. Und da gibt es ja diese Stelle, wo sie so als Huhn rumgackert und so. Also es war sehr, sehr schön. Hat mir sehr gut gefallen. Das war sehr gut. Das war sehr, sehr toll. Also, ich kann sagen, ESC macht immer sehr viel Spaß. Und das ist bei uns in der Familie auch immer so gewesen. Als Kinder haben wir uns alle als Familie vor dem Fernseher versammelt. Es gab immer was Schnuckeliges zu essen. Und da haben wir immer zusammen den ESC geguckt. Und ich durfte dann auch aufbleiben und so. Also, es war immer, immer sehr, sehr toll. Und ja, dieses Besondere, das ist halt auch heute für mich noch so. Also da freue ich mich einfach, wenn das kommt. Ja.
Das finde ich auch eine sehr schöne Sache. Also ich kann dieser Magie, kann die Magie nicht so ganz nachspüren. Ja, ist nicht ganz meine Musik, auch so das ganze Klimbim und sonst wie drumherum, ist nicht mein Ding, aber ich kann es verstehen, wenn es jemandem so viel bedeutet, bei mir war es eben Wetten, dass. Von daher sehr gut, aber ich freue mich, dass es jetzt erstmal vorbei ist und wir essen in einem Jahr wieder was von den Niederlanden.
Wir müssten vielleicht noch eine Sache kurz erwähnen, obwohl die ein bisschen traurig ist. Wir haben fucking 0 Punkte in der Publikumswertung gekriegt. 0 Punkte! Ich fass es nicht. Der deutsche Beitrag war beileibe nicht mein Lieblingsbeitrag und man kann viel diskutieren, ja. Aber 0 Punkte haben die nicht verdient. Absolut nicht. Vor allen Dingen nicht und vor allen Dingen erst recht nicht im Vergleich zu anderen Ländern, wenn man gesehen hat, was die für Punkte bekommen haben. Und im Direktvergleich, da war Deutschland 1000-mal besser, ja. Und da kannst du mir erzählen, was du willst, aber da ist auf jeden Fall politisch gewählt worden. Also das glaubst du da wohl selber nicht.
Nee, also ehrlich gesagt, das glaube ich wiederum nicht. Ich fand den Song scheiße, ich fand es total...
Aber im Vergleich zu anderen Ländern, wenn ich gesehen habe, wer da 15, 15, 20 Punkte oder was auch immer gekriegt hat, da war Deutschland 1000-mal besser.
Ja. Anscheinend haben die dann Geschmack getroffen. Also ganz ehrlich, also ich fand die ja alle mies, die Songs. Von daher ist es jetzt auch nicht ganz qualifiziert von mir. Aber weißt du, wenn ich da halt irgendwelche Eulen zusammencaste, die sich seit 4 Monaten kennen und dann in so einer wirklich shitty Show das Ganze dann in Deutschland abstimmen lasse... Mit einem total abstrusen System, wo keiner genau checkt, warum jetzt eigentlich die Person oder der Act gewinnt und wer nicht. Und dann schickst du dann halt diese beiden Girls darüber, die ja sich wohl auch recht unbedarft, sagen wir es mal so, da präsentiert haben.
Ach, aber ich fand die eigentlich ganz süß. Und ich fand, da bist du zu harsch. Also ich fand die jetzt... Sister. Ja, also ich war natürlich schon ein bisschen... Aber ich meine, guck mal, wie viele andere Länder haben da auch Complete X hingeschickt? Mit Complete X, darüber können wir echt noch diskutieren, wie gut oder schlecht das ist. Aber ich kann das nicht so unterschreiben. Aber da müssten wir wahrscheinlich mal eine ganze Sendung machen. Das geht, glaube ich, nicht.
Ja. Also ich glaube, was immer gewinnt, und das hat sich ja jetzt auch bei diesem, wie heißt der, Duncan? Oder ja. So, also dem Gewinner aus den Niederlanden irgendwie gezeigt, ist halt, wenn jemand authentisch ist. Und das waren die beiden Girls halt absolut nicht.
Ja, und, gut, das stimmt.
Gab auch andere, die nicht authentisch sind, aber man hat es dort eben gemerkt. Und wenn du dir anschaust, was bei uns gewonnen hat, das waren immer Menschen, die halt wirklich, ja, eine Persönlichkeit auch irgendwie haben oder die auch gut rüberbringen konnten. Sagen wir es mal eher so, Persönlichkeit hat jeder, aber die das gut rüberbringen konnten, ja. Und da hast du dann halt zum Beispiel so eine Lena, die halt rotzfrech war oder ist, aber halt das irgendwie richtig geil rübergebracht hat und auch sympathisch. Und das war zum Beispiel etwas, was ich bei diesen Sisters auch null gesehen habe, dass sie irgendwie sympathisch...
Also ich kann verstehen, warum die polarisieren und dass man die unterschiedlich sehen hat können. Ich fand die jetzt aber zum Beispiel, ich hatte nicht das Gefühl, dass die total falsch waren. Ich fand, im Song war mir das auch ein bisschen too much und so, das kann ich nachvollziehen, aber die Interviews jetzt zum Beispiel fand ich jetzt nicht so schlimm. Also das fand ich eigentlich, wirkte sehr, sehr, ja, also ehrlich. Ich fand das jetzt nicht so aufgesetzt, alles, wie du das empfunden hast. Aber gut.
Du, nächstes Jahr dafür Deutschland wieder Nummer 1, weißt du, so wird es ja laufen. Wir kennen es ja nicht anders vom ESC.
Hauptsache ist, wir waren am Ende vor Großbritannien. Alles andere ist mir scheißegal, auch wenn Großbritannien Punkte von den Zuschauern gekriegt hat. Wichtiger wäre gewesen, wir sind vor Österreich. Österreich war aber gar nicht dabei, deswegen war diesmal es wichtig, dass wir vor Großbritannien am Ende landen. Und das haben wir getan.
Somit ist die Mission erfüllt.
Ja.
Alles super. Na? Und wie gesagt, nächstes Jahr Nummer 1. Klappt schon.
Ja, was gibt's denn noch an Themen, die dich so umtreiben?
Eigentlich nicht mehr so viel.
Ich habe nur noch eine Sache, die ich gerne erwähnen möchte. Märtha Louise mit ihrem Schamanen, der schamant. Oh mein Gott! Das...
Britt, sorry, ich entschuldige mich, wie konnte ich das vergessen?
Das war das Beste überhaupt! Also, Märtha Louise ist Prinzessin von Norwegen, die Tochter des Königspaares.
Darf sie den Titel eigentlich
führen? Ja, die darf den Titel noch führen. Die ist auch noch eine Prinzessin, die kriegt aber keine Apanage mehr. Also die kriegt 82.000 Euro wohl an Geldern für irgendwelche Aufträge von irgendwem. Ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube vom König aus eigener Tasche oder so. Aber die kriegt vom Staat offiziell keine Apanage, weil sie eben nicht mehr für den Staat arbeitet. Und weil sie eben dann nicht mehr in diesem ganzen Familienunternehmen ist, darf sie offiziell eben auch richtig arbeiten. Richtig arbeiten, in Anführungszeichen. Ja, ja. Mhm. Das heißt aber, sie darf eben Geld verdienen und darf das vermarkten etc. Und so, ich bin immer so hin und her gerissen, weil Märtha Louise war immer so der wilde Spirit in der neuwirklichen Königsfamilie. Die hat sich nie was sagen lassen, die hat sich zum Beispiel auch sehr für Urbevölkerung und Urbevölkerungsthemen eingesetzt, hat auch Samisch gelernt und so. Das ist ja sowas, was ich irgendwie sehr geil finde und was mir sehr viel Spaß bringt, auch das zu beobachten. Und dann hat sie ja diesen Rüpel-Schriftsteller geheiratet, Ari Behn. Das war richtig, das war ja auch dann immer schon, oh Gott, das ist schon noch viel schwärzeres Schaf, als Märtha Louise selber schon ist. Und dann hat das aber geklappt und die haben auch Kinder bekommen, 2 Stück und alles war super. Und dann ist er auch so ein bisschen zahm geworden, handzahm geworden, so. Am Ende war es dann so, dass sie sich jetzt doch haben scheiden lassen. Dann hat sie eine Engelschule gegründet. Das ist meine absolute Lieblingsnews gewesen von Märtha Louise. Also, und dann hat sie so einen auf spirituell gemacht, so von wegen, ja, spirituelle Reisen und so kann man in Kontakt kommen mit Engeln. Also ich meine, es ist ja schön und gut, wenn sie an Engeln glaubt, aber das Ganze dann noch so zu vermarkten. Also die haben dann Reisen verkauft und irgendwie so Kurse gegeben, zusammen mit einer Freundin, und haben da echt richtig Kohle gemacht. Die hat dann auch Bücher geschrieben, meine Geschichte mit den Engeln, bla bla bla, und hat wirklich richtig Geld gemacht. Also 2017 hatten den Umsatz von 400.000 Euro. Ein Jahresumsatz. Wahnsinn. Da denke ich mir nur so, also die hat richtig, richtig Kohle damit gemacht und so, das lief alles super. Und dann hat sie aber, glaube ich, weiß gar nicht, ob sie das offiziell noch macht, ich glaube, das hat sie dann abgegeben und ihrem Kompagnon ja irgendwie übergeben. Und jetzt hat sie auf Instagram einen Post von sich und ihrem neuen Freund bekannt gegeben, was ja an und für sich schon mal sehr geil ist, weil es gibt Neuigkeiten aus ihrem Liebesleben, das ist ja schon mal spannend. Und aber ihr neuer Freund ist ein amerikanischer Schamane, der für die Reichen und Schönen schamant. Und dann dachte ich so, geil. Und dann dachte ich so, okay, die Engelsschulenprinzessin hat jetzt einen Boyfriend, der nicht nur Ami ist, sondern auch noch Schamane offiziell. Also allein dieses ganze spirituelle Gedöns, wo ich ja nicht so wirklich dran glaube, es tut mir leid, wenn sich jetzt jemand beleidigt fühlt, der hier, mein Schamanentum ist das Nonplusultra, ich will da nicht irgendwie...
Oder die Engelsschule.
Ja, ich will da, ja stimmt, also ich will, okay, ich kann mich jetzt, glaube ich, nur noch mehr in die Nesseln setzen, nichtsdestotrotz, ja, also die beiden zusammen, und die haben jetzt Norwegen besucht und sie hat ihn quasi der Familie mal vorgestellt und hat dann auch in ihrem Instagram-Account eben das Bild oder verschiedene Bilder gepostet und auch drunter geschrieben. Und bevor er jetzt hier wieder irgendwer mit irgendwelcher Kritik anfängt, es geht euch einen Scheiß an, mit wem ich, also das hat sie natürlich so nicht geschrieben, aber sinngemäß, es geht euch einen Scheiß an, mit wem ich zusammen bin und es ist mein Boyfriend und ich muss glücklich sein und wir sind irgendwie, we are twin flames, also das Ganze war ja, genau. Und ich fand aber schön, dass sie quasi gesagt hat, ich bin verliebt, ich freue mich und mir ist scheißegal, was ihr sagt. Allein die Tatsache, dass sie schon erwartet hat, dass die Leute glücklich sein werden, ist eigentlich schon ziemlich traurig. Und das waren sie auch. Und in Norwegen ist jetzt voll der Shitstorm dadurch losgetreten worden, weil die jetzt irgendwie sagen, dieses ganze spirituelle Gedöns, wir sind doch ein Land mit christlichem Hintergrund, also allein schon das auf die Religion runterzubrechen, ist schon ziemlich ätzend. Und soll die Frau doch glücklich werden mit dem Typen? Aber ganz ehrlich, für mich hat das alles ein ganz starkes Geschmäckle und ich finde es immer schon sehr schwierig, wenn einer so auf Schamane macht, dann ist er mit der Prinzessin zusammen. Und also der Schritt für mich zu jemanden für seine Stellung ausnutzen, ich weiß nicht, ob er es macht. Vielleicht unterstelle ich ihm da auch einfach nur was. Aber also das Ganze hat irgendwie ein Geschmäckle. Vor allen Dingen, weil beide auch zusammen jetzt auf Tour gehen durch Dänemark und Norwegen mit einer Tour, die sich nennt The Princess and the Shaman Tour.
Oh.
Ja, krass, oder? Das ist das allerbeste. Und da eben wie so Workshops und Kurse und Reden anbieten über Spiritualität und bla bla bla. Und jetzt ist die norwegische Bevölkerung auch noch angepisst, weil sie eben damit ihren Prinzessin-Titel vermarktet, was sie ja offiziell eigentlich nicht darf. Aber, also, das ist so eine Grauzone, weil eigentlich darf man aus der Stellung keine persönlichen Vorteile ziehen. Deshalb haben auch die ganzen Ehefrauen und Ehemänner von Prinzen und Prinzessinnen in der Regel keinen Job. Also nichts, was irgendwie...
Kein offizielles.
Ja, genau. Aber sie betreiben jetzt nicht eine Bank oder eben ein Sportstudio, wie Daniel in Schweden oder so. Das musste er halt aufgeben, damit er aus seiner persönlichen Position eben keinen Profit zieht. Und in dem Fall ist es aber so, dass allein durch diesen Titel, der ja dann auch in diesem Tour-Titel mit drin ist, sie ja doch Profit aus ihrer Stellung zieht. Und das wird jetzt ganz, ganz stark kritisiert und dann wird auch wieder gerufen, ja, sie soll doch bitte ihren Titel abgeben. Und daraufhin hat Matt Hollis jetzt aber auch schon gesagt, so ein Quatsch, ich werde meinen Titel für immer behalten, ich bin schließlich Teil der Familie. Und also das ist alles gerade sehr, sehr schwierig. Also ein riesen Shitstorm bezüglich allem irgendwie.
Ja, also ganz ehrlich, wer mir richtig leid tut, ist ehrlich gesagt die Familie, weil... Wenn die da zu Besuch waren, da mussten sie sich wahrscheinlich dieses spirituelle Gesumse die ganze Zeit anhören.
Man weiß es nicht, keine Ahnung.
Eine Zwillingsflamme. Oh,
so ich glaube nicht, ich glaube, die sind eigentlich verhältnismäßig harmlos. Matt Hollis sieht halt auf allen Bildern total verliebt aus, viel, viel verliebter als er. Was, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber wenn es so wäre, wäre es schon schade.
Ich spüre da leichte Vorbehalte.
Leichte Vorbehalte ist gut. Also, auf jeden Fall, es war eine sehr, sehr interessante, es war schon eine sehr tolle Nachricht. Also, Märtha Louise, die Engelsschulenfrau, zusammen mit dem Schamanen aus USA. Wir werden sehen, wie das weitergeht.
Positiv kann man doch sagen, sie sind spirituell, sind sie versiert und auch geschäftstüchtig. Toll. Ich meine, das sind auch schon mal zwei Dinge, die hat nicht jeder gemeinsam. Also von daher, passt doch. Also, aber wie gesagt, ich bin mal gespannt. Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht bei den beiden und wie lange das Ganze hält.
Ja.
Aber sie macht ihrem Ruf da schon so ein bisschen, wird sie schon gerecht, ne? Also zuerst irgendwie da den crazy Motherfucker-Schriftsteller und jetzt so einen Typen. Also die Sammlung musste auch erstmal so vorzeigen können.
Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht, als ich las, dass sie schon 47 ist. Ich dachte irgendwie, sie wäre weitaus jünger. Aber ja, also ja, ja, naja. So viel dazu. Ich meine, sie spielt ja jetzt eigentlich auch keine Rolle in irgendwelchen dynastischen Geschichten. Deswegen raus ist er aus der Sache. Soll sie machen, was sie will, wenn sie glücklich wird. Ach, lass sie glücklich werden. Aber es ist schon eine sehr tolle Neuigkeit.
Gut. Weißt du, jede Familie hat ja auch so einen bunten Hund. Und da ist es halt die Märtha, ne?
Ja, genau. So, eine letzte Frage noch zum Schluss. Hast du den Trailer zu Downton Abbey gesehen? Den jetzt für den Film?
Noch nicht.
Ist jetzt ein Trailer rausgekommen zu Downton Abbey und ich kann dir das schon sagen, ohne dass ich dich... Ich werde dich ein bisschen spoilern, aber das ist nicht so schlimm, weil es ist gleich das allererste, was im Trailer kommt. Die Queen und der Husband der Queen quasi kommen zu Besuch auf Downton Abbey. Also sie haben sich eine Seite aus unserem Buch genommen quasi, also so schön, wie man auf Englisch sagt, ich habe das jetzt bei 1:1 einfach übersetzt. Und Queen und King oder King und Queen werden dann auf Downton auftauchen und ich dachte so, oh, noch besser hätte es in den Frankfurter Kranz nicht reinpassen können.
Ich würde auch sagen, also das gibt auf jeden Fall einen Berufsausflug, oder? Also so, da machen wir mal irgendwie, wenn das dann tatsächlich in die Kinos kommt, gibt's aber mal einen kleinen Teamausflug für uns beide, oder?
Ja. Absolut, da sind wir dabei und dann werden wir berichten hinterher, wie stimmig es denn gewesen ist.
Genau, genau. Nee, was ich nur letztens gesehen habe, war der Trailer, oder beziehungsweise kein Trailer, es war eigentlich eine Werbung, sowas besprechen wir hier eigentlich nicht, aber die Commerzbank hat einen Spot geschaltet, um zu promoten, dass sie eben schon seit 100.000 Jahren gefühlt Sponsor der deutschen Frauennationalmannschaft sind. Hast du den Spot gesehen?
Ja, ganz toll.
Der ist mega. Das wollte ich an dieser Stelle nur einmal sagen.
Wir brauchen keine Bälle, wir haben Pferdeschwänze.
Nee, also wirklich sau cool, wie sie es gemacht haben und trifft es ja auch sehr gut. Also dieses, wir spielen für eine Nation, die unsere Namen nicht kennt.
Unser erster Preis war ein Kaffeeservice. Ja, ja, genau.
Schlimm.
Ja, ja, ja.
Und also ich kann nur empfehlen, den Spot sich mal anzuschauen, unbedingt in den Shownotes, der ist richtig, richtig cool und ja, sagt sehr viel auch drüber aus, wie Stand von Frauensport in Deutschland so ist, meine ich.
Ja, wobei ich glaube, Adidas hat ja jetzt beschlossen, dass die gleichen Prämien für die Damen ausgezahlt werden wie für die Herren, was sich ja, also Adidas zumindest macht das, auch wenn jetzt hier so apropos Werbung und so, aber das finde ich ja schon mal gut, also das sieht noch ein bisschen anders aus, was jetzt den DFB angeht, aber so grundsätzlich, ja.
Ja, ich meine, 2019 kann man sich das auch mal gönnen, finde ich, weißt du, da geht es dann auch mal, dass man endlich die Frauen gleich bezahlt, aber hey, ein Anfang ist gemacht und hoffe mal, dass da auch andere noch nachziehen. Wie gesagt, schaut euch den Spot mal an, der ist richtig cool.
Ja, Wunderbar. Dann war das heute ein großes Konglomerat an, ja, paar Dingen, die uns so aufgefallen sind, die wir ganz nett fanden, die jetzt gerade passiert sind. Und
ja, guck mal, ich meine, wenn man zusammenfasst, ESC, Babys, Engelschulen, Schamanen, was willst du noch?
Ja, es war also, so ein bisschen von allem dabei, das stimmt schon. Genau, hast du recht, ja.
Okay, dann würde ich sagen,
wir hören uns, genau, wir hören uns bald wieder. Ich wollte gerade sagen, also, was sagst du denn jetzt? Wir hören uns bald wieder. So, man kann uns
improvisieren können wir.
Genau. Und wenn ihr auch was zu sagen habt, dann gerne Feedback an uns unter unserer Homepage frankfurterkranz.podigy.io oder auf Twitter frankfurterkra1 oder per E-Mail an uns podcast@frankfurterkranz.gmx.de. Oder, was wir natürlich sehr, sehr toll mal fänden, eine kleine Sprachnachricht auf unseren AB gesprochen, beziehungsweise wir spielen das dann auch sehr gerne hier ein. Oder einen kleinen Audiokommentar oder ja. Also Feedback immer sehr gerne an uns. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und bis die Tage.
Bis die Tage, wir freuen uns. Macht's gut.
Tschüss. Tschüss.